Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 87 unserer Wissensreise. In dieser Folge geht es weiter im Thema Verdauung. Heute beginnen wir mit den Erkrankungen des Darms und schauen uns die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen an. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal für eure zahlreichen E-Mails und Kommentare. Einige von euch wünschen sich, dass die Folgen nicht zu lang werden, weil der Kopf sonst raucht. Ich versuche also, die Folgen möglichst an der 20-Minuten-Grenze zu lassen. Ganz so einfach ist es nicht, weil ich beim Schreiben ja noch nicht weiß, wie lange das dann letztlich gesprochen ist, aber euer Wunsch ist mir Befehl und ich gebe mir Mühe. Und da ich immer so tolle E-Mails bekomme, ihr könnt mich ab jetzt auch gerne bei Google bewerten, unter Tanjas Naturheilkunde. Würde mich total freuen. So, jetzt ist erstmal Partytime. Freudeshymne an und yeah, yeah, yeah. Wir haben neue Kolleginnen, die jetzt nicht mehr meine Coaches sind. Katharina hat in Recklinghausen überzeugt. In Hannover haben es Leona und Christina geschafft. München haben Stefanie, Regina, Mariana und Julia gerockt. Herzlichen Glückwunsch an euch und alles Gute für euren weiteren Weg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Falls auch du mit dem Gedanken spielst, den Weg zu deiner Prüfung mit mir zu gehen, dann melde dich bitte frühzeitig. Wir können individuell auf dich anpassen, was du brauchst, und du kannst direkt mit den Strukturen und Hilfestellungen arbeiten, die du in den ersten Stunden von mir bekommst. Du findest auf meiner Homepage www.tanjas-naturheilkunde.com den Terminkalender, auf dem du dir einen kostenlosen Kennenlerntermin aussuchen kannst. Auch alle anderen Infos und ein Video, wie die Vorbereitung aussehen kann, findest du dort. Und falls du noch visuelle Hilfen zusätzlich zum Hören brauchst, schau dir mal Meditrix an. Als Wissensreise-Zuhörer bekommst du mit dem Coupon Wissensreise, alles kleingeschrieben, 20% bei Meditrix und die Wissensreise profitiert auch davon. Falls du nicht selber suchen willst, setze ich den Link auch in die Shownotes. Du kennst Meditrix noch nicht? Dann hör mal in Folge 82 rein. Da erkläre ich ein wenig mehr. Oder du schaust dir auf deren Seite mal ein paar Demo-Videos an. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Julia und gleich nochmal Julia, Irene, Christiane, Nicole, Dana, Katrin, Tanja, Coco, Mona, Susanne, Katrin, Vivien, Nina, Anja, Tatjana, Jana, Andrea, Karina, Verena, Sandra, Frank, Saskia, eine ohne Namen, aber mit Genuss und Entspannung. Ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist. Felicitas und Jürgen. Wow, wir werden immer mehr. Es freut mich total. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Vielleicht lerne ich die eine oder den anderen ja beim nächsten Dienstagstreffen kennen. Und eine letzte organisatorische Sache. Falls du im Oktober zur Prüfung gehst, es ist wieder eine Wissensreise-Prüfungssimulation geplant. Am Samstag, 14. September 2024, werden wir den Ernstfall üben mit Fragen, die du noch nicht aus den schriftlichen Prüfungen kennst. Wir werden einmal komplett durch alle Themengebiete fliegen und in der Besprechung nochmal ein paar Knoten in deinem Kopf lösen und neue Verknüpfungen schaffen. Du kannst dich ab jetzt zum Early Bird Preis anmelden. Alle weiteren Infos findest du auf der Homepage. Okay, legen wir los mit unserer Kurzwiederholung zum Magenkarzinom. Welche Risikofaktoren gibt es? Von den Magenerkrankungen die Typ-A-Gastritis und die Typ-B-Gastritis, außerdem das Ulcus ventriculi. Auch nach einer Magenteilresektion ist das Risiko für ein Magenkarzinom erhöht. Dann wären da noch Polypen, genetische Faktoren und die Blutgruppe A. Bei den Noxen stehen Alkohol, Nikotin und ein hoher Nitratgehalt in der Ernährung im Verdacht. Wohin metastasiert das Magenkarzinom besonders? In die regionären Lymphknoten mit anschließender Schwellung der Virchow-Lymphknoten. Außerdem in Leber, Lunge, Knochen und das ZNS. Als Abtropfmetastasen kann es sich in den Ovarien festsetzen. Welche Symptome lassen dich an ein Magenkarzinom denken? Zunächst die B-Symptomatik und eine Begleitanämie als allgemeine Symptomatik bei bösartigen Erkrankungen. Außerdem wäre typisch, dass der Patient eine Abneigung gegen Fleisch verspürt. Eventuell Schmerzen im epigastrischen Bereich, Völlegefühl und Nüchternschmerz. Bei Blut im Stuhl oder kaffeesatzähnlichem Erbrechen denken wir auch an die Möglichkeit eines Magenkarzinoms. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Die Therapie der Wahl besteht in einer Operation, wenn es aufgrund der Metastasen noch nicht zu spät ist. Eventuell muss der Tumor im Vorfeld durch Chemotherapie verkleinert werden, um die OP zu ermöglichen. Welche Komplikationen kann eine solche Operation mit sich bringen? Die Menschen können ein Frühdumping-Syndrom oder auch ein Spätdumping-Syndrom entwickeln. Erzähle etwas zum Frühdumping-Syndrom. Das Frühdumping-Syndrom entsteht ungefähr 20 Minuten nach Nahrungsaufnahme. Der viele und hyperosmolare Nahrungsbrei im Dünndarm zieht Wasser an. Das kann zu einem Druckgefühl, Übelkeit und Durchfall führen, außerdem zum Blutdruckabfall bis hin zum hypovolämischen Schock. Und was passiert beim Spätdumping-Syndrom? Hier kommt es circa 2 bis 3 Stunden nach Nahrungsaufnahme zu den Komplikationen. Die viele Glucose, die in den Dünndarm gelangt, wird schnell resorbiert und es kommt zur Hyperglykämie. Aus dem Pankreas wird als Reaktion viel Insulin freigesetzt, was dann zur Hypoglykämie führt, mit Kaltspeisigkeit, Übelkeit bis hin zum Schock. Was empfiehlst du einem Patienten nach einer Magenteilresektion? Um die Komplikationen der Magenresektion zu mildern, kann er einiges beachten. Auf jeden Fall sollten natürlich Eisen und Vitamin B12 substituiert werden. Kleine Mahlzeiten mit einem geringen Anteil an schnell resorbierbaren Kohlenhydraten beugen dem Dumping-Syndrom vor. Auch Hinlegen nach den Mahlzeiten kann helfen, da die Nahrung dann nicht so schnell durchrutscht. Okay, dann schauen wir mal eine Station tiefer, nämlich wir schauen in den Darm. Welche Krankheitsbilder kennst du denn hier? Einmal natürlich die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die ja in dieser Folge Thema sein sollen. Oder in dieser und der nächsten, denn ich denke an die 20 Minuten. Aber auch akutere Geschehen, wie die Appendizitis und die Divertikulitis, die zu einem akuten Abdomen führen können, werden wir uns anschauen. Außerdem gibt es das Reizdarmsyndrom und das Kolonkarzinom. Und wenn wir es dann noch schaffen, wäre da auch noch die Zöliakie. Im Bereich Darm gibt es natürlich auch einige Infektionskrankheiten, die für dich wichtig sind, wie zum Beispiel Cholera und Typhus, aber auch die verschiedenen Durchfallerreger und die Gesetze dazu. Also, wann hast du für wen Behandlungsverbot, solltest du auf dem Schirm haben. Falls du die Wissensreise unterstützt, findest du dazu schon viele Exklusivfolgen auf Steady. Also, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, abgekürzt oft mit CED. Dazu gehören Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Starten wir doch einfach mal mit letzterem, dem Morbus Crohn. Wie könnte eine Definition zu Morbus Crohn lauten? Es handelt sich um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die den ganzen Verdauungstrakt betreffen kann und sich durch alle Wandschichten zieht. Typischerweise befällt die Erkrankung den letzten Teil des Krummdarms, also das terminale Ileum. Deshalb heißt Morbus Crohn auch noch Ileitis terminalis. Außerdem Enterocolitis, also Itis für Entzündung, Enteron für Darm und Colon für Dickdarm, also Enterocolitis regionalis, weil er in einzelnen Regionen vorkommt. Also Morbus Crohn, Ileitis terminalis und Enterocolitis regionalis wäre alles das gleiche. Der Häufigkeitsgipfel liegt so zwischen 15 und 35 Jahren ungefähr. Was sind die Ursachen für eine solche Erkrankung? Das ist immer noch unbekannt. Aber es gibt eine genetische Komponente. In einigen Fällen kommt zu der Darmproblematik auch Beschwerden an den Gelenken hinzu. Dann ist HLA-B27 oft im Spiel. Dazu aber dann später mehr. Als Risikofaktor zählt hier auch Nikotinkonsum. Wie sieht's mit der Pathophysiologie aus, also was passiert hier überhaupt? Bis vor kurzer Zeit wurde Morbus Crohn noch in die Ecke der Autoimmunerkrankungen gesteckt, davon ist man aber heute abgekommen. Vielmehr geht man jetzt davon aus, dass es sich um eine sogenannte komplexe Barriereerkrankung handelt, bei der die Bakterienerkennung und Bekämpfung nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, die Darmmucosa, also die Schleimschicht des Darms, ist verändert und auch die Durchlässigkeit der Darmwand ist erhöht. Dadurch können dann Bakterien einwandern und lösen so eine Entzündungsreaktion aus. In der Folge wird dann das umliegende Gewebe geschädigt. Es kann zu Abschürfungen, Geschwüren und auch zum Absterben von Gewebe kommen. Und nun eine kleine Übung zu den Fachbegriffen. Wie heißt Abschürfung medizinisch? Genau, Erosion. Und das Geschwür? Das ist das Ulkus. Und das Absterben? Die Nekrose, ganz genau. Ja, schauen wir uns mal die Symptome des Patienten an, und zwar zunächst einmal die Symptome im Darm selbst. Typischerweise verläuft die Erkrankung in Schüben. Es kommt dann zu Durchfällen, die in der Regel aber nicht blutig sind. Das ist deshalb so betont, weil es eine wichtige Abgrenzung zur Colitis ulcerosa darstellt. Die Patienten haben Schmerzen im rechten Unterbauch und eventuell subfebrile Temperaturen. Ein weiteres häufiges Symptom, das oft den ersten Hinweis auf die Erkrankung gibt, sind Abszesse und Analfisteln. Weißt du, was das ist? Fisteln sind Gänge, die der Körper angelegt hat. Es gibt Fisteln zwischen Hohlorganen, also zum Beispiel zwischen der Blase und dem Darm, aber auch welche, die nach außen führen. Ein Beispiel hierfür ist eine Fistel im Mund, die sich bei einer eitrigen Ansammlung unter einer Zahnwurzel bilden kann. Sie führt dann in der Regel in die Mundhöhle, sodass der Eiter von unterhalb der Zahnwurzel eben in die Mundhöhle abgegeben werden kann. Ein weiteres Beispiel sind die Analfisteln, bei der zum Beispiel ein Gang vom Darm Richtung Anus oder zur Region drumherum gebaut wird. Hier kann es dann auch dazu kommen, dass Darminhalt aus diesen Fisteln rausgespült wird. Ja, je nachdem, welcher Abschnitt des Darms betroffen ist, kommt es zum Malabsorptionssyndrom. Wenn du mal an die Hauptstelle des Morbus Crohn denkst, erinnerst du dich? Genau, das ist das terminale Ileum. Dann überleg mal, was dort vor allem resorbiert wird. Ja, dort wird zum einen Gallensäure über den enterohepatischen Kreislauf wieder zur Leber zurückgebracht. Das bedeutet, wenn das nicht funktioniert, könnte es zum Gallensäureverlustsyndrom kommen. Und das führt jetzt zu unterschiedlichen Komplikationen. Wenn Gallensäure fehlt, überleg mal, wofür sie zuständig ist. Zur Verdauung der Fette, genau. Das heißt, die Fette im Dünndarm können nicht emulgiert werden und so dann letztlich auch nicht aufgenommen werden. Dadurch kann es zu Fettstühlen kommen, was der Patient zum Beispiel daran merkt, dass er das WC vom klebrigen Stuhl befreien muss. Die Bildung von Cholesterinsteinen, also Gallensteinen, ist eine weitere Komplikation. Und außerdem werden auch die fettlöslichen Vitamine dann nicht gut aufgenommen. Und welche waren das nochmal? Genau, das ist EDEKA. Ja, welche Symptome könnten jetzt dadurch wieder entstehen? Zum Beispiel Nachtblindheit durch Vitamin-A-Mangel, aber auch Gerinnungsstörungen durch Vitamin-K-Mangel. Eine weitere Folge der gestörten Resorption der Gallensäure ist Durchfall. Denn wenn die Gallensäure im Darm verbleibt, dann zieht sie viel Wasser an sich. Ja, und des Weiteren wird im terminalen Ileum noch etwas anderes Wichtiges aufgenommen. Genau, das Vitamin B12. Und was hätte jetzt der Patient, wenn diese Aufnahme gestört ist? Super, eine megaloblastäre Anämie. Sehr schön. Ganz viel kannst du dir schon selbst mit deinem Wissen herholen. Ist das nicht fantastisch? Ja, das waren jetzt schon ganz schön viele Symptome. Allerdings gibt es noch weitere sogenannte extraintestinale Symptome, also außerhalb des Verdauungstraktes. Wie zu Beginn schon erwähnt, kommt es bei einigen Patienten auch zur enteropathischen Arthritis, also zur darmbedingten Gelenkentzündung. Häufig ist hier HLA B27 zu finden. Weißt du zufällig, welche Erkrankungen noch mit diesem humanen Leukozyten-Antigen assoziiert sind? Genau, das ist die Psoriasis-Arthritis, die reaktive Arthritis mit dem okulo-uretro-synovialen Syndrom, früher Morbus Reiter, und die Spondylarthritis ankylosans bzw. Morbus Bechterew. Die Morbus Bechterew-Patienten haben zum Beispiel oft eine Kombination aus der Erkrankung und eben auch Morbus Crohn. Ja, und jetzt denkst du vielleicht, oh mein Gott, wofür hilft mir jetzt dieses Wissen über HLA B27? Naja, du kennst vom okulo-uretro-synovialen Syndrom bestimmt can't see, can't pee, can't climb a tree. So kannst du dir besser merken, welche extraintestinalen Symptome bei Morbus Crohn noch zu finden sind. Und eben auch bei den anderen Erkrankungen, die wir gerade aufgezählt haben. Versuch's doch mal. Genau, die Morbus Crohn-Patienten könnten auch eine Arthritis haben. Die Spondylarthritis haben wir bereits angesprochen. Und außerdem kann es auch zu Augenentzündungen kommen, zum Beispiel zur Uveitis. Und nicht nur die Augenhaut kann verändert sein, sondern es könnte auch zum Erythema nodosum kommen und an der Mundschleimhaut zu Aften und Entzündungen. Ja, ganz schön komplex, diese Barrierekrankheit. Wenn wir jetzt an die Komplikationen denken, glaube ich, wir müssen gar nicht mehr so viel Komplikation erwähnen, weil das waren ja schon eigentlich viele Komplikationen. Nur noch eins, nämlich dadurch, dass alle Wandschichten betroffen sind, also von der Schleimhaut über die Mucosa bis hin zur Adventitia, kann es natürlich auch zum Darmdurchbruch kommen mit Entleerung des Darminhalts in die Bauchhöhle. Das führt dann zum akuten Abdomen und ist natürlich ein Notfall. Außerdem könnte ein Ileus entstehen, sowohl ein mechanischer durch die Verwachsungen als auch ein paralytischer durch den Untergang des Gewebes. Wie findet man jetzt raus, ob der Patient tatsächlich Morbus Crohn hat? Das heißt, schauen wir uns mal die Diagnostik an. Wir starten natürlich wie immer mit einer ausführlichen Anamnese, zum Beispiel zu all den genannten Symptomen, aber auch, ob es vielleicht in der Familie ähnliche Problematiken gibt. In der Inspektion könnte man eventuell die Hautveränderungen oder auch die Fisteln sehen. Bei der Palpation könnte man vielleicht die entzündlich bedingten Verwachsungen spüren. Wenn das terminale Ileum betroffen ist, dann rechtzeitig. Und dann haben wir natürlich noch das Labor. Im Blut wären die Entzündungsparameter erhöht. Welche sind das nochmal? Genau, das ist die Blutsenkungsgeschwindigkeit, also BSG, das C-reaktive Protein, also CRP, und die Leukozyten. Vielleicht liegt auch schon eine Anämie vor. Und nicht nur die B12-Anämie, sondern aufgrund der möglichen Darmblutungen auch eine Eisenmangelanämie. Die Werte davon wiederholen wir jetzt nicht, die kannst du dir nochmal in den Folgen von Blut anhören. Der Entzündungsparameter bei der Stuhluntersuchung heißt übrigens Kalprotektin und dieser ist bei Morbus Crohn sehr wahrscheinlich erhöht. Natürlich gibt es auch bildgebende Verfahren, zum Beispiel wird die Sonographie hier eingesetzt, aber auch MRT. Und meist wird zur Bestätigung der Diagnose eine Darmspiegelung mit Biopsieentnahme vorgenommen. Hier gibt es noch ein wichtiges Schlagwort für dich, nämlich das Pflastersteinrelief. Was bedeutet das? Bei Morbus Crohn wechseln sich entzündete Abschnitte mit geschwürigen ab und dann auch wieder mit nicht befallenen Abschnitten. und so sieht die Darmschleimhaut aus wie eine schlecht gepflasterte Straße. Ja, was macht man nun, um diesen Patienten zu helfen, also wie sieht die Therapie aus? Im akuten Schub werden Medikamente eingesetzt, die vor allem die Entzündung dämpfen sollen. Welche könnten das wohl sein? Genau, das sind Glukokortikoide. Wenn diese nicht helfen, können Immunsuppressiva eingesetzt werden. Diese werden je nach Patient auch zur Dauertherapie eingesetzt, um weitere Schübe und damit auch weitere Komplikationen zu verhindern. Nur wenn die Medikamente keine Wirkung zeigen, wird operiert. Da hier aber keine Heilung möglich ist und ein hohes Rezidivrisiko besteht, also das heißt, an einer Stelle wird operiert, an der anderen Stelle tritt die Erkrankung wieder auf, ist es wirklich nur eine sekundäre Lösung. Allgemein sollte auf Nikotin verzichtet werden. Falls ein Malabsorptionssyndrom besteht, müssen natürlich die fehlenden Vitamine und Nährstoffe substituiert werden. Und viele Patienten sprechen hier stark auf Stress an. Das heißt, Stress verschlimmert die Erkrankung. Dann kann es natürlich zum Schub kommen. Deshalb können wir da auch ganz viel machen, zum Beispiel in puncto Entspannungsverfahren. Und wir könnten mal den Terminkalender des Patienten überprüfen und ein bisschen was rausschmeißen. Ja, damit hoffe ich jetzt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil es heute ein bisschen schwierig war. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Es war hier Baustelle, es war schlechtes Wetter und immer wenn ich wieder starten wollte, kam die nächste Katastrophe. Deshalb sorry, falls die Qualität nicht ganz so gut ist. Das Gewitter im Hintergrund kann ich nämlich schlecht rausschneiden. Genau. Aber ich hoffe, ich habe die 20 Minuten nicht stark gerissen. Wir haben es geschafft für heute. Ich freue mich natürlich wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder natürlich ganz neu auch mir eine Google-Rezension hinterlässt, wenn du mir auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Dann können wir überlegen, ob und wie ich dich bei deiner Prüfungsvorbereitung noch individueller unterstützen kann. Denk an den Early-Bird-Preis für die Prüfungssimulation. Und den Meditrix-Coupon Wissensreise, falls du noch ein paar Bilder und visuelle Merkhilfen benötigst. Und nun noch viel Spaß beim Wiederholen und Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.